Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen. Da ist hier die Folge Nummer 186 eures Netfonds Versicherungstalk, eures Lieblingspodcasts. So muss es heißen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durcheinander und ihr habt im Vorspann schon gesehen, Naseputzen ist angesagt, die Stimme ist nasal heute. Der Mann hat Influenza oder auf Deutsch Männergrippe. Also viel schlimmer kann es mir eigentlich gar nicht gehen und es ist lediglich der Pharmaindustrie zu verdanken, dass ich hier überhaupt den Weg in mein Homeoffice unfallfrei gefunden habe, um heute für euch noch die Moderation zu dieser Folge aufzunehmen. Das Interview, das wir haben, das haben wir Gott sei Dank schon letzte Woche gemacht. Das war so der letzte Tag, wo es mir noch halbwegs gut ging. Das hat super funktioniert, aber danach steil bergab. Und jeder, der schon mal Männergrippe gehabt hat, der weiß ungefähr, wovon ich rede. Also halten wir das heute hier alles ein klein wenig kürzer. Sorry, wenn es keine News der Woche gibt, aber wenn ich das hier fertig aufgenommen habe, dann muss ich sofort wieder in die Waagerechte mein Testament schreiben und so. Ihr wisst, wie das mit Männergrippe ist, also alle Männer unter euch. Und bei den Frauen fragt eure Männer, die erzählen euch das. Ich habe nur eine kleine Bitte, die ich gerne loswerden möchte, auch von meiner Seite aus, die herzliche Bitte, am 23. ist Bundestagswahl. Und bitte geht zur Wahl und gebt eure Stimmen demokratischen Parteien. Das möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen, denn alles andere, glaube ich, führt zu nichts Gutem. So, das dazu. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Hier, Merchandising. Ihr habt das ja schon gesehen. Ich habe alle Nase lang diesen Pullover an zum Beispiel oder trinke natürlich aus dieser Tasse. Unsere Marketingabteilung ist da total auf Zack, was Merchandising angeht. Schöne Grüße an Nina und ihr Team bei der Gelegenheit. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht von dieser Stelle. Wird ja auch mal Zeit. Und genau, das ist das Thema der heutigen Sendung, denn FinFire ist deutlich mehr als nur ein Maklerverwaltungsprogramm. Es ist unsere 360-Grad-Plattform und ich habe mal eingeladen, den Mann, der bei uns sozusagen mit seinem Team dafür verantwortlich ist, der Product Owner, wie das dann heißt, und was der genau zu tun hat und wie das alles funktioniert, wie so ein Arbeitstag von ihm aussieht, was in Zukunft noch zu erwarten ist, das und viel mehr erzählt uns Sebastian Wramba in dem jetzt folgenden Interview. Und ich wünsche viel Spaß. Ja, liebe Leute, dann ist es auch schon wieder soweit. Wir melden uns erneut aus unserem kleinen gemütlichen Videostudio hier in Hamburg-Hammerbrook und in der losen Reihenfolge Coole Typen bei Netfonds habe ich mir heute erlaubt, einen Kollegen mal dazu zu bitten, der sich sonst vielleicht eher im Hintergrund aufhält, aber nichtsdestotrotz eine ganz zentrale und wesentliche Aufgabe mit seinem Team zusammen bei uns erledigt. Ich habe nämlich einen Kollegen da, der für FinFire verantwortlich ist, unsere zentrale Plattform, die ihr morgens immer als erstes seht, wenn ihr den Laptop aufklappt. Und wie es darum steht, was die Zukunft bringt und wie der Job überhaupt funktioniert, das und alles und viel mehr verrät uns jetzt mein sehr geschätzter Kollege Sebastian Wramba. Hallo.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herzlich willkommen im Netfonds Versicherungstalk. Es ist eine gute Sitte, dass alle Gästinnen und Gäste, die zum ersten Mal hier sind, gefragt werden, was steht eigentlich auf deiner Visitenkarte?
Da steht drauf Product Owner. Jetzt muss ich wahrscheinlich erzählen, was das heißt. Ne?
Das steht hier als nächstes drauf, als Frage. Du kannst das aber gerne vorwegnehmen. Was bitte um alles in der Welt ist ein Product Owner?
Genau.
Gehört dir das alles?
Ja? Das gehört mir nicht alles. Das ist ein sehr kollaborativer Job auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall da sagen. Das Product Owner ist eigentlich eine Rolle, die kommt aus dem Scrum Framework, also eine agile Arbeitsweise. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Das ist mittlerweile zu einem Jobtitel geworden, dass Leute als Product Owner angestellt werden und man übernimmt als Product Owner einfach die Verantwortung für ein Produkt oder für einen Teil von einem größeren Produkt, so wie es bei uns eben ist.
Und du bist ja auch kein Quereinsteiger. Ich habe gelesen, du hast an der Uni Duisburg-Essen den Master of Science in Software System Engineering gemacht.
Genau,
so, das klingt zu lesen.
Genau, den Master habe ich nicht gemacht. Ich bin scheinfrei, aber die Arbeit habe ich nicht mehr geschrieben.
Da haben wir was gemeinsam.
Ja. Kurz vor Schluss aufgegeben, leider. Ja, aber es hat bis jetzt nicht geschadet. Also insofern ist ja.
Okay, aber dann bist du quasi jetzt auch da gelandet, wo du immer hin wolltest, nämlich mitten im Software.
Genau, ja. Also ich bin Versicherungsquereinsteiger, aber Software-Experte könnte man so sagen. Ja, genau, ja.
Nun ist ja, also hier gucken und hören ja vermutlich eher Leute zu, die das anwenden und die selber gar nicht so eine Ahnung haben, wie das eigentlich gemacht wird. Wir kommen ja gleich noch dazu. Aber versuch doch mal
Stellen wir uns mal vor, hier würden jetzt irgendwie 13-, 14-jährige Schüler vor uns sitzen. Wie würdest du denn solchen Schülerinnen und Schülern erklären, was du eigentlich den ganzen Tag machst und was das Besondere an Finnfire ist?
Ja, ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, erklär das einem Fünfjährigen, dann hätte ich mir was, überlegen müssen.
Ich dachte so ein bisschen,
aber 13, 14 Jahre, da kann man ja schon ein bisschen was. Also man kann es trotzdem einfach erklären. Also für mich ist Finnfire eben der Werkzeugkasten mit Inhalt, den wir anbieten. Also die Handwerkerinnen und Handwerker, also unsere Berater, die angeschlossen sind, sind ja die, die den Werkzeugkasten dann im Prinzip nutzen sollen, und wir stellen dann den Kasten mit den Werkzeugen, die man den ganzen Tag eben so braucht, stellen wir halt zur Verfügung. Und da kann es dann natürlich mal sein, dass man vielleicht den Hammer, den wir zur Verfügung stellen, jetzt nicht so schön findet und auch mal einen anderen Hammer verwendet. Ist völlig in Ordnung. Dann leiht man sich den von einem Freund oder Kollegin mal aus. Aber grundsätzlich haben wir den Anspruch, eben der Werkzeugkasten zu sein, den man eben für seine Arbeit als Finanzberaterin oder Finanzberater eben braucht.
Okay. Wie können wir uns denn mal so einen typischen Arbeitsalltag von dir eigentlich vorstellen? Was macht so ein Product Owner eigentlich den ganzen Tag? Wie?
Typisch ist zum Glück gar nichts. Also hat Vor- und Nachteile natürlich. Es erwartet mich immer irgendwie was Neues, und oft ist es irgendwas, wie ich eben schon sagte, es ist super kollaborativ. Also man redet mit den unterschiedlichsten Leuten, sei es jetzt eben unsere Nutzerinnen und Nutzer oder eben Kollegen. Mit meinem Team habe ich viel Austausch. Dann rede ich mit meinem Designer, Florian, über neue Features, die wir vielleicht machen wollen. Und also es ist super viel Koordination, Planung, kreativ sein, strategisch sein, ist auch manchmal Support leisten, wenn irgendwas nicht funktioniert, oder Marketing helfen dabei, wenn wir neue Sachen rausgebracht haben. Es sind halt einfach unglaublich viele Stakeholder, mit denen man reden kann und muss, und um eben ein gutes Produkt nach außen hin zu bringen. Ja.
Da sind wir ja schon mittendrin, wir können das ja vielleicht mal nachvollziehen. Wie läuft das denn eigentlich so, wenn jetzt wird eine Idee an dich herangetragen, von wem auch immer, sei es von einem Partner oder von der Geschäftsführung oder vom Kollegen, der sagt, Finnfire müsste noch das und das können, dann wäre es noch cooler. So, und jetzt liegt so eine Idee auf dem Tisch, und bis die dann fertig ist, wie läuft denn so ein Prozess eigentlich ab? Oder hast du vielleicht gerade auch ein Beispiel, dass du sagst, wir haben gerade was fertiggestellt und da ist das so und so gewesen?
Genau, ich hab ein Beispiel mitgebracht. Ganz allgemein kann man sagen, da gibt es eine ganz schöne Darstellung aus dem User Research, User Experience Bereich, nennt sich Double Diamond, kann man sich so vorstellen für die Leute, die nur zuhören. Das sind so zwei Quadrate, die dann auf der Spitze stehen. Und was du sagtest, der Auslöser für die Idee ist sozusagen dann am Anfang, und dann geht man erstmal in die Breite und sammelt dann erstmal Informationen. Okay, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn einer sagt, okay, ich hätte jetzt gern das und das. Da steckt ja meistens ein Wunsch dahinter. Nur ist es oft einfacher, in Features oder in Lösungen zu denken. Das fällt jedem einfacher zu sagen, ich brauche jetzt einen Schraubendreher. So, aber vielleicht braucht man gar keinen Schraubendreher, sondern vielleicht wäre doch der Hammer, von dem ich eben schaue, vielleicht wäre doch besser gewesen. Und da versuchen wir halt erstmal in die Breite zu gehen, ein Problem zu verstehen, einen Wunsch zu verstehen, woher kommt der eigentlich, was wollen die Leute damit eigentlich erreichen. So, und das ist dann, damit gehen wir dann so ein bisschen in die Breite. Dann wird es dann wieder schmaler, dass man sich dann überlegt, okay, jetzt haben wir die Lösung definiert, ja, dann ist man zu so einer kleinen Singularität wieder zurückgekommen und hat dann das Problem gut verstanden und weiß, okay, genau darum geht es, das können wir jetzt angehen. Und dann im dritten Schritt gehst du wieder in die Breite und überlegst, okay, wie können wir das jetzt lösen? Dann entwickelt man vielleicht 3-4 verschiedene Ideen, wird ein bisschen kreativ, testet die dann mit Leuten aus, kann ich gleich noch was zu sagen, und wenn man dann eben die kreative Phase dann erreicht hat und alles evaluiert hat, läuft man wieder spitz zusammen, um sich dann auf genau eine Lösung zu einigen, die man dann letztlich dann anbietet und dann nach außen bringt im Endeffekt.
Okay.
Das ist ein typisches Vorgehen, an dem man sich so ein bisschen gedanklich so orientieren kann, wie das abläuft. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber das ist so, genau, so im Allgemeinen ganz gute Leitplanke.
Ja, wie findet ihr denn so die Waage zwischen den Leuten ja auch eine gewisse Routine mit an die Hand zu geben? Das würde ja bedeuten, möglichst wenig zu ändern. Ja, dass man also sagt, ich klappe morgens meinen Laptop auf und weiß genau, oben links muss ich klicken und unten rechts, und dann passiert das und das. Und nichts ist ja blöder immer so als User, wenn man dann morgens das Laptop aufklappt und sagt, ey, der Button, der eben noch oben links war, der ist jetzt in der Mitte rechts oder so, und der macht plötzlich was anderes. Und also einerseits eben den Leuten zu sagen, möglichst auch ein bisschen Gewohnheit zu geben, aber andererseits dieser Notwendigkeit auch gerecht zu werden, zu sagen, wir haben da aber eine Idee, die ist noch viel geiler als das, was wir bisher hatten, oder das hat vielleicht gefehlt oder es muss da unbedingt rein. Wie macht man so diese Waage?
Also die Veränderung am System, da haben wir ja, bis jetzt sind wir ja in der guten Lage gewesen, dass wir eher neue Sachen gebaut haben, weil Finfire ja auch ein sehr neues Produkt war in dem Sinne, wo wir viel, viel neu machen mussten auch und aus unserer Altsoftware Dinge in die neue Welt bringen. Das heißt, wir sind gar nicht so in die Versuchung gekommen, bisher die Sachen, die wir jetzt neu gebaut haben, direkt wieder zu verändern. Da muss man dann aber wirklich Vorsicht walten lassen, weil das Muscle Memory, wie man so schön sagt, ist auf jeden Fall, das kennt ja jeder, ne? Und auf einmal ist dann, wie du schon sagst, auf einmal ist der Button irgendwo anders und dann ist man irgendwie aus seiner Routine eben raus. Also wenn wir versuchen, oder wenn wir bestehende Sachen optimieren wollen, immer mit dem Fingerspitzengefühl und dann immer versuchen wir sehr schrittweise zu arbeiten, ne? Dass man sich wirklich dann langsam dran gewöhnen kann, oder man muss es eben entweder so oder man begleitet es halt eben zusätzlich noch mit den entsprechenden Materialien, ne? Dass sich jetzt irgendwie was ändert und ja.
Wie stellt ihr eigentlich so eine Prioritätenliste zusammen? Ich kann mir vorstellen, jetzt sind ganz viele, die ja auch auf euch zukommen, vielleicht auch mal an euch zerren so ein bisschen. Das werden unsere Chefs sein, die sagen, hier, wir haben da aber Ziele. Dann haben wir natürlich unsere Kunden, die das täglich benutzen. Ja. Die sagen, ach Mensch, wenn das und das noch ginge, dann haben wir natürlich unsere Sicherheitsabteilung, die auch immer, ja guck, muss alles ja total sicher sein. Mhm. Und der Gesetzgeber ist dann auch noch da, der hat vielleicht hier noch die eine oder andere Vorschrift. Wie kommt ihr da durch? Wie stellt ihr da eine Priorität auf? Und so ohne sich dazu verlaufen quasi. Das klingt alles sehr kompliziert für mich, so als Außenstehenden.
Ja, ist es auch. Das hilft, wenn man länger dabei ist und eine gewisse Intuition einfach aufbauen kann, ein gewisses Bauchgefühl zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht wichtiger, das könnte mehr bringen als das jetzt. Und klar, wenn IT-Sicherheitsaspekte sind oder wenn Gesetzgebungen sich ändern, dann hat das auf jeden Fall Vorrang. Da haben wir gar nicht viel Wahl, ne? Also da ist dann die Entscheidung ist dann relativ einfach. Da sind wir im Versicherungsbereich ja nicht so stark von betroffen, wie jetzt beispielsweise in einer sehr regulierten Geschichte wie bei der NFS zum Beispiel. Okay. Wenn man so in der BaFin-Aufsicht so steht, dann sind natürlich die Sachen viel, also im Investmentbereich sind die Prozesse ja viel stringenter und da müssen wir sehr viel mehr vorgeben. Und im Versicherungsbereich sind wir ja eher, dass wir sagen, wir wollen gute Sachen an die Hand geben, wo die Leute dann eben Lust drauf haben, die zu nutzen. Und da müssen wir einfach auch immer die Balance finden zwischen was ist dringend und was ist einfach ein Kundenwunsch, um eben auch zu sagen, ja, wir hören ja auf jeden Fall zu, was unsere Beraterinnen und Berater uns sagen, ne? Und dann das Feedback nehmen wir auch auf. Das nehmen wir mit ein und wir wollen natürlich selber auch zum Beispiel neue Technologien mal vorantreiben oder Dinge mal strategisch entwickeln, von denen unsere Kunden sozusagen noch gar nicht dran gedacht haben. Mhm. Und da so eine Balance zu finden, da gibt es Mittel und Wege. Ich halte persönlich, also das ist wirklich meine Meinung, ich halte von irgendwelcher Quantifizierung und besonderen Scores und so halte ich relativ wenig, weil im Endeffekt muss man einfach drüber sprechen, sich alle Stakeholder, die irgendwie daran beteiligt sind, zusammensetzen und dann zu einer Entscheidung kommen, okay, als nächstes arbeiten wir, weil davon hoffen wir uns das und das oder das passt zu unserer Strategie, dies und jenes zu erreichen. Okay. Die Balance zu finden, ja.
Du hast gerade das Stichwort neue Technologien schon in den Mund genommen. Da gibt's in diesen Tagen ja nur zwei Buchstaben, die alle irgendwie mehr oder weniger beschäftigen. KI.
Ja.
Seit gut anderthalb Jahren jetzt für jedermann nutzbar. Stichwort ChatGPT und Co. Die Experten vermutlich ja schon viel länger mit dem Thema beschäftigt. Das ist ja ein Thema, sag ich mal, das so demjenigen, der nicht so tief in der Materie steckt, aber vielleicht dem auch immer so ambivalente Gefühle mitbringt. Auf der einen Seite denkt man, das ist ja immer unfassbar fasziniert, was schon alles geht. Mhm. Und dann gleichzeitig denkt man, ist man auch unfassbar fasziniert, was schon alles geht. Mhm. Ja, also das läuft dann immer auf der einen Seite heiß den Rücken runter, auf einmal kalt, mir geht's zumindest so.
Ja.
Nichtsdestotrotz kommt niemand mehr dran vorbei. Auch vielleicht ja mit Hinblick auf Fachkräftemangel, den wir schon haben, der sich ja auch noch verschärfen wird. Mit anderen Worten, das Thema KI, welche Rolle spielt das bei Finfire und wie setzt ihr es ein?
Ich glaube, die KI ist für jeden, der hier zuhört, relevant, für im Prinzip alle, die bei uns bei Netfonds arbeiten, relevant und in unterschiedlichen Dimensionen kann jeder davon profitieren. Also fangen wir mal bei jetzt ganz nah an meinem Thema in der Entwicklung an. praktische, also meine praktischen Anwendungsfälle sind, ich möchte zum Beispiel mal eine Umfrage machen und dann stehe ich kurz auf dem Schlauch, dann frage ich die KI, hey, ich möchte gerne irgendwie mehr wissen, mehr erfahren über Thema XY, mach mir doch mal bitte einen Fragebogen oder hilf mir mal irgendwie auf die Sprünge mit neuen, mit Fragen, die ich stellen kann.
Das ja, ist so ein,
das verstehe ich. Das sind so Produktsachen, die ich mache. Dann haben wir für die Entwickler, haben in ihrer Entwicklungsumgebung haben Werkzeuge eingebaut, um Code generieren zu lassen, der auf dem Code basiert, den sie schon geschrieben haben, um einfach eine Produktivitätssteigerung zu haben. Die stehen vielleicht auch zwischendurch auf dem Schlauch und wissen jetzt nicht genau, wie sie was umsetzen sollen, können dann die KI fragen, wie sie was machen sollen. Also da ist auf jeden Fall eine signifikante Produktivitätssteigerung, die man da erreichen kann. Und klar, Fachkräftemangel ist dann natürlich ein Thema, wenn man eben durch KI die Produktivität steigern kann, dass man vielleicht gewisse Dinge einfach schneller erledigt als vorher. Oder wie bei uns, und da sprechen wir gleich sicher auch noch drüber, einfach Dinge, die sehr repetitiv sind, sehr automatisiert sind und noch von Menschen erledigt werden, die das ja eigentlich auch nicht mehr machen möchten, unbedingt, zumindest nicht langfristig, dann das von einer KI erledigen zu lassen. Ne?
Also ja, das ist, absolut. Ja, ich habe also letzte Woche an dieser Stelle, ich mache hier mal News der Woche, und da gab es von der Allianz einen Risk Report, das waren 47 Seiten auf Englisch. Den habe ich dann Perplexity zu lesen gegeben und habe gesagt, lese ihn mal bitte für mich durch, fass mir den bitte auf Deutsch zusammen und schreib mir gleich eine Nachricht für meinen Podcast. Ja. Und das hat 14 Sekunden gedauert.
Ja.
Das ist also schon unglaublich. Und aber das ist ja fast schon kreativ. Du hast es gerade angesprochen, es gibt natürlich auch Prozesse, die sind wiederkehrend und die sind so fließbandartig, dass man sie auch mittelfristig keinem Menschen mehr zumuten will. Wir reden hier über Daten und Dokumente. Also wir stellen ja die Dokumente, die holen die ja bei den Gesellschaften ab, stellen sie unseren Leuten, also unseren Partnern zur Verfügung, sortieren sie auf die Poststellen ein. Das ist ein laufender Prozess und da hat es ja in letzter Zeit auch eine deutliche Verbesserung gegeben. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen und was spielt da eben, was macht da KI tagtäglich, was unseren Partnern da zugutekommt?
Wir haben wir kriegen ja tausende, hunderttausende Dokumente, also im Jahr sind es wirklich hunderttausende Dokumente, die von den Versicherungsverträgen eben eingehen. Und die müssen wir natürlich, also wir als Pool sind natürlich in der Verpflichtung, die dann entsprechend den richtigen Leuten zur Verfügung zu stellen und am richtigen Vertrag dann abzulegen. Und das haben wir über eine relativ veraltete Software bisher gemacht, die auf jeden Fall abgelöst werden musste, weil wir auch jedes Mal gemerkt haben, die ist am Limit mit dem, was sie kann. Ne? Und dann das haben wir uns eben als Anlass dann genommen, da Lösungen zu explorieren. Und da sind wir Dann haben wir das Projekt IDP gestartet bei Netfonds und das hat meine Kollegin Jacqueline dann federführend übernommen, deswegen kann ich da hier gar nicht mit fremden Federn schmücken.
Bei Markus Lanz heißt immer Grüße gehen raus.
Genau, Grüße gehen raus. Ja. Genau, und die hat mit ihrem Team eben dafür gesorgt, dass die Dokumente, die wir jeden Tag kriegen, größtenteils automatisch verarbeitet werden. Das dann eine KI beziehungsweise mehrere, KI ist immer so ein genereller Begriff, da steckten so viele verschiedene Sachen dahinter.
Ja, selbstverständlich. Ja.
Aber grundsätzlich kann man sagen, da sind mehrere Modelle, mehrere Schritte, die dazu führen, dass ein Dokument automatisch verarbeitet werden kann. Also zum Beispiel überhaupt erstmal den Text zu extrahieren, welche Daten stecken da drin, dann den Text zu verstehen, was ist es eigentlich, was steht wo im Dokument ist eine Prämie, dann kann ich die schon mal extrahieren. Also da gibt's immer verschiedene Stufen, die ineinander arbeiten. Alles wird so unter dem Begriff KI zusammengefasst. Aber das ist auf jeden Fall eine dramatische Verbesserung zu vorher. Also die Technologien, die man da jetzt mittlerweile hat, das hat uns schon extrem geholfen und hilft natürlich dann auch dem Berater, einfach schneller das Dokument zu erhalten und schneller Bescheid zu wissen, was mit einem Vertrag dann los ist. Ne?
Und wieder mal made in Hamburg. Es ist eben unsere eigene Software. Wir haben sie, also ihr, nicht wir. Ich darf mir diese Blumen erst recht nicht anheften, aber
genau,
ihr da oben, also die sitzen in der 6. Etage, für alle, die die Räumlichkeiten hier nicht kennen. Wir sind hier in der 2. Etage im Heidenkampsweg. Und da wird das eben vor Ort gemacht. Würdest du sagen, ist das tatsächlich ein erheblicher Vorteil von Netfonds, dass wir sagen, wir versuchen alles, was irgendwie geht, in unseren eigenen Reihen selbst zu programmieren, anstatt man könnte ja auch sich aus Pakistan irgendwie eine Truppe kaufen und sagen, mach mir mal.
Das stimmt, das ist auch eine Zeit lang, glaube ich, ein sehr gängiges Modell gewesen. Ich persönlich habe immer relativ schlechte Erfahrungen damit gemacht, auch bei vorherigen Agenturen zum Beispiel hatten wir auch Outsourcing-Geschichten. Und da, es mangelt nun mal leider an der Qualität. So, das ist einfach, das muss man so sagen.
Okay.
Man muss es ja nicht outsourced outgesourced entwickeln lassen. Es gibt ja zum Beispiel auch einfach, man kann ja auch fertige Lösungen kaufen, da muss man dann aber auch schauen, was können die leisten, was können wir leisten. Also das ist auch jedes Mal wieder eine Evaluation, Make or Buy eben. Entwickeln wir es selber, kaufen wir das ein. Also das ist, glaube ich, da ist jede Firma ist im Prinzip vor der Herausforderung. Und in dem Fall haben wir uns dann einfach für Make entschieden. Das war dann so die Entscheidung, dass wir das mit den, wir arbeiten ja in der Google Cloud und also auch alle Daten in einem europäischen Rechencenter gehostet. Das kann man bei Google ja einstellen. Also auch datenschutzmäßig sind wir da entsprechend aufgestellt. Und mit den Werkzeugen, die Google uns eben an die Hand gibt, haben wir dann festgestellt, das können wir selber sehr, sehr gut und behalten das Know-how dann eben in-house. Ne?
Ja, sehr gut. Das hört man gerne. Sebastian, also man kann dir ja stundenlang zuhören. Das macht ja immer Spaß, begeisterten Leuten zuzuhören, die brennen für ihre Aufgabe. Bevor wir noch einen Blick in die Zukunft werfen, wie es weitergeht, würde mich nochmal eben ganz kurz interessieren, auch wenn du so begeistert bist, bestimmt, wenn der Laptop abends irgendwo mal zu ist, womit beschäftigt sich eigentlich der private Sebastian so, wenn mal nicht Netfonds auf und Finfire auf der Tagesordnung ist? Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit?
Ich bin ja froh, dass jetzt abends länger hell wird, länger hell bleibt. Das heißt, wenn der Laptop zu ist, habe ich dann noch ein bisschen Licht zum Fotografieren mittlerweile. Ja. Ich hab letztes Jahr habe ich wieder angefangen. Und genau, bin jetzt im Moment wieder mit meiner Kamera draußen unterwegs und fotografiere eben so Street und so manchmal auch Postkartenmotive, einfach nur schöne Dinge wie so die Elbphilharmonie, wie man so, man das in Hamburg halt so macht und
Die Kölbrandbrücke fotografieren, die soll ja vielleicht
Bechert, ne? Das ist auch noch ein Projekt, genau.
Abschließend werfen wir noch einen Blick in, oder zwei Aspekte habe ich vielleicht noch zum Schluss. Der eine wäre eben, mal gucken, ob du in der Lage bist, ein bisschen selbst Lobhudelei zu leisten, nämlich die Frage, was macht Finfire, was macht ihr bei Finfire besonders gut auch, wenn mit Blick auch vielleicht aus dem Blickwinkel unserer Kunden. Und die allerletzte Frage wäre dann, woran arbeitet ihr gerade, was kommt, was sind die Pläne für die Zukunft?
Also gut machen wir im Moment, dass wir ziemlich viel an die Hand geben, womit man so, also um unserem Anspruch von diesem täglichen Werkzeugkasten eben gerecht zu werden. Ne? Das ist, glaube ich, das kann man so sagen, dass wir da über die letzten Jahre sehr viel entwickelt haben, was einfach total sinnvoll ist, dass man das integriert nutzt. Und jetzt sind wir eben an so einem Punkt, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, okay, wir müssen jetzt unbedingt noch dies und jenes Feature entwickeln, damit das jetzt, damit man überhaupt damit arbeiten kann. Da sind wir lange drüber hinaus. Und jetzt können wir daran gehen, dass man so diese, sich mal die Prozesse und die Abläufe mal anschaut, ne? Und dann guckt, okay, wenn ich jetzt irgendwie kann, zum Beispiel einen Kunden berate oder wenn ich jetzt irgendwie, wenn jemand mit einem neuen Vertrag zu mir kommt oder mit einem bestehenden oder wie läuft das eigentlich ab? Also, dass man wirklich mal schaut, so Ende zu Ende, wie kann ich da im Prinzip, also wie können wir da mit unserer Software unterstützen und die Leute auch an die Hand nehmen und unterstützen mit verschiedenen Dingen und dass es dann trotzdem rund läuft, ne? Dass wir quasi aus dem Silo-Denken weiter rausgehen noch, haben wir natürlich auch schon mit angefangen, aber dass wir noch mehr aus dem Silo-Denken rausgehen und mehr auf Journeys sozusagen gehen, also wie so meine Reise durch die, am Vertrag entlang, am Kunden entlang, so, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, auch zum Thema Arbeitsentlastung und KI, wenn auf jeden Fall auch noch Dinge folgen, um einfach die tägliche Arbeit zu entlasten. Und ich glaube auch Endkunden Betrachtung, also dass man stärker noch die Endkunden so ein bisschen, also ermächtigt und auch ein bisschen mit in die Verantwortung holt. Das sind so die drei Aspekte, da möchte ich gerne dieses Jahr so ein bisschen den Fokus drauf legen. Ja.
Wir sind sehr gespannt. Ich bedanke mich erstmal für deinen sympathischen Besuch hier bei uns beim Netfondsversicherungs.
Sehr gerne, immer wieder.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 186 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ja, ihr merkt schon, meine Form lässt spürbar nach. Ich muss dringend wieder zurück ins Krankenlager. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Danke an Sebastian, dass du letzte Woche mir dieses wunderbare Interview gegeben hast. Die nächste Folge gibt es nächsten Mittwoch und dann bin ich wieder top in Form, versprochen. Mit Sarah Lemke übrigens, unserer Hausjuristin, denn es gibt wichtige juristische Feinheiten, die für euch in euren Büros eine Rolle spielen. Und da wollen wir wie immer Tipps und Hinweise geben, denn wir haben nicht nur eine supergeile 360-Grad-Plattform, sondern wir sind ja auch beim Thema Regulatorik und Jura ständig an eurer Seite. Das demonstrieren wir wieder eindrucksvoll am kommenden Mittwoch. Bleibt mir bis dahin gewogen und bleibt ihr vor allem gesund. Mir und allen anderen gute Besserung. Schöne Grüße heute aus Oldenburg. Euer Olli.